nein, du musst nicht immer prinzipiell was anderes machen. Die Daten, die daran zugrunde liegen, das sind alles die gleichen. Es gibt andere Interfaces. Deshalb macht es sehr viel Sinn, deine Nachhaltigkeitsdaten zu sammeln, auch zu gucken, was du nicht hast, da Prioritäten zu setzen, das in ein vernünftiges System. Und das sind keine Excel-Sheets, damit ich viel schneller auf die Anforderungen reagieren kann. Setzt aber voraus, dass ich die Daten dann irgendwann mich besorge und sie vernünftig zur Verfügung habe.
Hallo und herzlich willkommen zum Twinsights Podcast von Essentri. Heute bin ich in Zürich unterwegs und spreche mit Olmar Albers, dem Geschäftsführer von ÖBU. ÖBU ist der Verband für nachhaltiges Wirtschaften in der Schweiz, der gestern seine große Jahresveranstaltung Forum Ö hatte. In diesem Zuge freue ich mich besonders auf das Gespräch mit Olmar. Er ist nämlich herausragend vernetzt in Schweizer Unternehmen und wird uns heute Einblicke geben, wie diese sich vorbereiten auf die nachhaltige und digitale Transformation. Olmar, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Gerne.
Olmar, jetzt kennen wir uns ja schon eine Weile und ich weiß, dass du nicht immer fürs Forum Ö beim ÖBU gearbeitet hast.
Oder bei ÖBU generell gearbeitet
hast. Du hast nämlich eine sehr spannende Geschichte. Du bist ursprünglich in Holland geboren, bist dann in die Schweiz gekommen und hast früher als Brandmanager für amerikanische Konzerne gearbeitet und bist mittlerweile bei ÖBU, also bei dem Verband für nachhaltiges Wirtschaften. Wie kam denn dieser Wandel bei dir im Leben? Also vom Brandmanager zum Verband für nachhaltiges Wirtschaften. Was war das für eine Reise?
Ja gut, da lagen tatsächlich noch ein paar Stationen mehr dazwischen, aber das ist vielleicht jetzt nicht so relevant. Ich glaube, wie das gestern von meinen Co-Moderatorin beschrieben worden als Hardcore-Karriereveränderung, das ist vielleicht die interessantere Geschichte. Ja, ich habe jahrelang für, wie gesagt, Konzerne, ob das jetzt Konsumgüter, Papier war oder dann für mittelgrößere oder KMUs gearbeitet. Und irgendwann, ob das dann Sinnfrage war oder Midlife-Crisis oder eine Kombination, das kann dann jeder für sich dann ausdenken, habe ich immer gemerkt, hey, muss ich meine Lebensenergie einsetzen für das Profitschaufeln von anderen? Ob es dann Inhabern sind oder ob es dann Aktionären sind. Nicht, dass ich was gegen Profit habe, weil das ist das Lebenselixier von der Wirtschaft. Aber ich wollte selber das nicht mehr so. Habe mich dann irgendwann überlegt, ja, es muss was mit Veränderung oder mit Innovation zu tun haben, mit Change Management. Aber das hat irgendwie nicht so richtig gefruchtet. Bin dann irgendwann beim Impact Hub gelandet. Das war auch noch spannend. Ich war dann der Praktikant beim Impact Hub. Das war wirklich sehr schön.
Hier in Zürich dann?
Hier in Zürich, genau hier nebenan, wo wir im Blue Lion sitzen, das Impact Hub. Gut, drei Locations, aber hier in Zürich. Und da ist mir dann eigentlich relativ plötzlich eingefallen, Moment, dass das goldene Dreieck ist Innovation, Change Management und nachhaltiges Wirtschaften. Und vor allem dieses nachhaltige Wirtschaften ist natürlich nahe meiner Vergangenheit, aber mit einem kompletten neuer Dreh. Und wie das dann so wollte, hat zwei Wochen später ÖBU angerufen und gefragt, sag mal, wir haben eine Vakanz oder kommt eine Vakanz, wenn du dich bewerben willst, mach das. Ja.
Und er bewarb sich.
Ich habe mich beworben.
Offensichtlich erfolgreich.
Ja.
Ja, sehr spannende Geschichte. Und wir sind ja im Twinsights Podcast auch immer dabei, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Und das finde ich bei dir als Mensch auch so spannend, so die Perspektive. Ich weiß durch unsere Gespräche ja, dass du in die Schweiz gekommen bist, nicht zum Geld verdienen, wie es viele vielleicht annehmen würden, sondern die Liebe zu den Bergen, zum Skifahren hat dich hergebracht. Die zwei Kontraste statt Fahrradfahren in Holland, das Skifahren in der Schweiz, vom Praktikanten zum Geschäftsführer und davor ja auch schon als Geschäftsführer unterwegs gewesen. Und jetzt, ich kann es mir bildlich vorstellen, von den schicken Hotels in Singapur zum wirklich coolen Coworking Space hier in Zürich. Wie hast du diese Reise wahrgenommen und wie geht's dir vor allem jetzt heute?
Also ich habe es als spannende Reise oder nicht, ich habe es einfach als Reise wahrgenommen und auch nie so richtig drüber nachgedacht. Weil für mich sind tatsächlich diese Äußerlichkeiten nicht so wichtig. Besitz ist mir auch übrigens nicht so wichtig. Wahrscheinlich liegt das auch noch so ein bisschen dahinter, an der ganzen Philosophie. Deshalb, es war Ich habe gemacht, was nötig war.
Mhm. Immer der nächste logische Schritt quasi. Oder hattest du das schon so ausmalen können, diese Entwicklung?
Nein. Als ich aufgehört habe in der, sagen wir, klassische Wirtschaft, wusste ich nicht, wo es hingeht. Mhm. Und dass ich tatsächlich bei ÖBU landen würde, wusste ich auch nicht. Ja. Und ganz ehrlich gesagt, als ich bei ÖBU angefangen habe, wusste ich auch nicht, wo ich jetzt 6,5 Jahre später stehe. Das wusste ich auch nicht. Das ist tatsächlich, glaube ich, nicht unbedingt meine Stärke, dieses langfristige Plan, sondern die Richtung, ja, aber wie das dann ausgefüllt wird, weiß ich nicht. Das weiß wahrscheinlich übrigens keiner. Jeder, der es genau glaubt, weiß ich nicht genau. Aber nur wichtig, glaube ich, das Thema ist, es braucht schon eine sehr hohe Flexibilität, was gewisse Themen anbetrifft. Ich finde von mir selber, dass ich nicht so sehr auf Äußerlichkeiten stehe, auf Prinzipien schon, aber nicht auf Äußerlichkeit. Deshalb kann ich da drauf verzichten, dann wieder mehr, dann wieder weniger. Natürlich, jetzt muss alles zu ÖBU passen, deshalb auch im Coworking sitzen. Ist schon eine Äußerlichkeit, aber es passt mir auch sehr gut.
Ja.
Vielleicht ist das Impact Hub Heritage noch so ein bisschen.
Dann lass uns doch nochmal den ÖBU, den Verband für nachhaltiges Wirtschaften in der Schweiz, genauer anschauen. Der ÖBU, der hat jetzt dieses Jahr 35-jähriges Jubiläum, wenn ich richtig informiert bin. Herzlichen Glückwunsch dazu noch. Erklär uns doch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, die ÖBU vielleicht noch nicht kennen. Was ist der Gedanke hinter ÖBU und was macht ÖBU eigentlich?
Ja, der Grundgedanke ist ganz einfach. Die Schweizer Wirtschaft und Unternehmen in der Schweizer Wirtschaft nachhaltiger zu machen. Mhm. Ich sage jetzt absichtlich nachhaltiger, weil der Weg zu richtige Nachhaltigkeit oder was du und ich gestern gehört haben, True Sustainability oder irgendwie, wie war das jetzt? Ja. Ich weiß auch nicht mehr genau. Das ist ein langer Weg. Deshalb unser Ziel ist nachhaltiger, mit dann irgendwann mal nachhaltig. Oder vielleicht sogar regenerativ. Aber damit würde ich jetzt ein anderes Kapitel aufmachen. Wie machen wir das? Wir vermitteln Kompetenzen, wir vermitteln Wissen. Wissen und Information sind zwei verschiedene Sachen, aber diese drei Themen. Und wir vernetzen. Und ab und zu kommentieren wir auch mal politische oder nicht politische, eher Gesetzes- oder Rahmenbedingungsthemen.
Okay.
Aber Kompetenzen, Wissen, Information und Vernetzung, das sind eigentlich die vier Säulen.
Und es gelingt euch ja sehr gut. Also ich selber kenne dich jetzt, glaube ich, seit drei oder vier Jahren. Wir sind seit einigen Jahren als zufriedenes und glückliches Mitglied bei ÖBU unterwegs. Und das erfährt man immer wieder und insbesondere auch bei so Veranstaltungen wie dem Forum Ö, was wir jetzt ja gestern hatten, ist es für mich immer beeindruckend zu sehen, wie viele verschiedene, auch hier wieder Perspektiven zusammenkommen können. Man hat mit Selbstständigen zu tun, mit Startups, mit Big Corporates und alle zusammen eint die Frage, wo war das, war glaube ich der Aufhänger des Forum Ö, also wo geht es hin mit der nachhaltigen Wirtschaft in der Schweiz? Hast du da gestern eine Antwort zu gefunden?
Die Frage war vielleicht ein bisschen rhetorisch, als wir sie gestellt haben, weil wir selber schon die Idee des Antworts ein bisschen hatten und das Programm auch so ausgestaltet haben natürlich. Der Grund war, und das habe ich ja gestern auch gesagt, aber das wissen ja die Zuhörer nicht, wir sehen im Moment, dass die Unternehmen stöhnen und krönen, was das ganze Compliance-Thema anbetrifft.
Ja.
Auch wir spüren jetzt auch einiges an Gegenwind zu nachhaltigen Wirtschaften. In den USA ist es ja massiv, in Europa ist es auch, passiert es jetzt auch. Gut, über andere Erdteile werde ich im Moment jetzt nicht reden. Und deshalb fanden wir es angebracht, dass wir uns wieder besinnen auf diese unternehmerische Aufgabe, die wir haben, also das Thema wirtschaftliches, soziales und ökologisches, diese Sweet Spot zusammenzukriegen. Das ist ja unsere gemeinsame Aufgabe. Und auch herauszustellen, dass nachhaltige Wirtschaften auch einiges an Potenzial und Vorteile hat. Sogar die Berichterstattung hat Vorteile. Im Moment ist es einfach, oh Gott, wie schlimm alles. Nein, aber da gehen wir dann nachher nochmal ins Detail. Sondern, und da sind wir wieder ein bisschen bei ÖBU, die Themen sehen wir alles sehr ernst, aber wir versuchen da schon chancenorientiert und auch mit gewisser Leichtigkeit zu machen. Weil ohne Leichtigkeit versenkt man irgendwo in Modder.
Ja, absolut. Und es gefällt mir auch sehr an der Einstellung, weil die Tendenz ist ja schon manchmal auch wahrzunehmen, dass sehr in links und rechts gedacht wird, sehr Grenzen, schwarz-weiß, 1-0. Aber die Realität sieht halt häufig anders aus. Es braucht verschiedene Perspektiven, gemeinsames Verständnis und das dann aufzuzeigen und mit einer Leichtigkeit dieses sehr ernste Thema anzugehen, finde ich da einen sehr guten Ansatz dazu. Und Bei dir geht es ja auch immer stark darum, wie du eben gesagt hast, die Chancen des nachhaltigen Wirtschaftens aufzuzeigen, in den Dialogen, in den Workshops, in den Veranstaltungen wie Forum Ö. Ich glaube, genau das braucht es jetzt, oder? Die Chancen im Mittelpunkt zu stellen.
Ja gut, wenn ich darüber nachdenke, natürlich wann war es, 2016, habe ich dann aufgehört bei meinem letzten reinen Wirtschaftsjob. Mhm. Aber ich habe ja, wie lange? Fast 30 Jahre in der Wirtschaft gearbeitet. Mhm. Deshalb, das ist mittlerweile im DNA drin. Und das ist auch sehr stark mit Unternehmertum verknüpft. Und Unternehmertum sollte ja sein, Chancen wahrnehmen, nicht heulen. Ja, oder anders gesagt, es wird im Moment richtig viel geheult, wie diese Regulierung und so, ist alles so schlimm und so weiter. Vielleicht überlegt man sich auch, ein Teil davon ist notwendig, weil die Freiwilligkeit der Wirtschaft hat nicht funktioniert, egal wer was sagt. Und zweitens, damit verknüpft die Situation, ob das jetzt die Überschreitung der planetaren Grenzen, Biodiversitätsverlust oder soziale Ungleichheiten, hat sich in den letzten 10, 15 Jahren stark verschlechtert. Mhm. So, was für eine Person ist man eigentlich? Welche Einstellung hat man? Nehmen wir das Beispiel mit dem Wetter. Wenn es draußen richtig gruselig ist, es regnet, es ist kalt, ich mache die Tür auf, ich kann zwei Sachen machen. Ich kann entweder, oh Gott, wie schlimm ist das denn? Türe zu, leg mich auf die Couch unter der Decke und bloß nicht. Oder ich gehe im Keller, ziehe meine Skiklamotten an, hol die Skier raus und sage, geil, es schneit in den Bergen, ich gehe Skifahren. Ja? So, das eine ist klagen und das andere ist, okay, wird das nicht schön, aber da sind Opportunities. So, und so möchte ich das gerne auch im Wirtschaftlichen sehen.
Und die Zuhörerinnen können sich sicher, jetzt kennst du dich ja schon ein paar Minuten vorstellen, ob du eher zum Skifahren gehen würdest oder aufs Sofa nach draußen. Ich kann es mir auch schon gut vorstellen. Ja, du hast jetzt schon ein, zweimal die Regulierung angesprochen und da würde ich gerne mit dir auch nochmal so ein bisschen auf die Feinheiten und Unterschiede eingehen, jetzt ohne da super tief ins Detail zu gehen, aber einfach, dass die Zuhörenden mal einen Einblick bekommen. Wo siehst du denn so die Unterschiede in der Regulierung zwischen EU und Schweiz? Weil die EU ist ja schon sehr stark reguliert. In der Schweiz ist es ja ein bisschen differenzierter, oder?
Es ist einfach weniger, würde ich mal sagen. Und die Debatten gehen jetzt gerade darüber, wie stark die Regulierung aus Berichterstattung und demnächst wird es auch die CSDDD, also die Konzernverantwortung sozusagen, Lieferketten-Thematiken, wie das dann eingeführt wird. Die Holzdirektive und so, das lasse ich erstmal jetzt außen vor. Gerade ist die Debatte bezüglich CSRD hat stattgefunden und was da in der Schweiz rauskommen wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Bundesrat möchte sich anpassen am Europäischen, was ja viel weiter geht als die Berichterstattungspflichten, die jetzt in der Schweiz da sind, weil sie glauben, obwohl da sehr viel Gegenwind aus, sagen wir mal, eher etwas konservativen Ecken kommt, dass das ein Wettbewerbsnachteil für die Schweiz sein wird, wenn sie sich nicht anpassen, damit nämlich die Unternehmen nicht die gleiche Pflichten und das gleiche Spielfeld haben, wie was sowieso verlangt wird in Europa. Und ganz ehrlich gesagt, sehr viele Schweizer Unternehmen exportieren ja nach Europa, werden in irgendeiner Form betroffen sein, entweder unmittelbar oder mittelbar, weil wenn sie selber nicht betroffen sind, sind deren Kunden in Europa betroffen und dann müssen sie trotzdem Daten liefern. Und oft, wenn es von den Unternehmen kommt, noch mehr und noch intensiver als teilweise vom Regulierer. Und übrigens diese ganze, ich weiß nicht, wie viele Datenpunkten bei ISRS sein sollten, 1817 oder so, ich weiß nicht die genaue Zahl. Das ist ja nicht für alles.
Ja.
Das ist ja die breite Geschichte. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. In der Schweiz ist es noch viel weniger. Das wird langsam angepasst. Da gibt es natürlich sehr viel Gegenwind, weil die Schweiz, es gibt sehr viele Ecken, da soll der Schweiz sich nicht anpassen an Europa. Aber für Unternehmen gilt es sowieso.
Ja. Ja, und was du schilderst, das erinnert mich jetzt auch an eine spannende Konversation, die ich neulich hatte. Da ging es um die EU-Entwaldungsverordnung. Die ein riesiges Thema ist, ganz kurz, die definiert kritische Rohstoffe. Das sind 7 verschiedene mit relevanten Untererzeugnissen aus diesen Rohstoffen und sagt, dass die Unternehmen sicherstellen müssen, dass diese Produkte bis Ende des Jahres, wenn es nicht verschoben wird, was ja aktuell diskutiert wird, muss nachgewiesen werden, dass diese Produkte nicht von Waldflächen kommen, die entwaldet worden sind seit 2020. Mal ganz einfach zusammengefasst. Jetzt klingt das alles abstrakt und Okay, mal wieder eine weitere Regularie, aber das Verrückte daran ist, da habe ich mit einem Schweizer Unternehmen gesprochen, machen eine hervorragende Schokolade und die kämpfen jetzt tatsächlich mit der Fragestellung, darf ich dann überhaupt noch meine Waren, wenn ich das nicht nachweisen kann bis Ende des Jahres, nach Deutschland exportieren oder in die EU exportieren? Und wie du gesagt hast, EU ist ja ein riesiger Absatzmarkt. Ich glaube, der größte für die Schweiz, 50% der Exporte gehen in die EU. Und wenn diese Exporte nicht mehr über die Grenze dürfen, weil dieser Nachweis nicht erfolgen kann, dass die Produkte entwaldungsfrei sind, dann ist es natürlich auch ein riesiges finanzielles Risiko. Und ich finde, das ist nochmal so ein Beispiel, das mir gerade dazu einfällt, was du eben gesagt hast. Es gibt die direkte Verantwortlichkeit, diese Regularien einzuhalten und die indirekte. Und gerade die indirekte bekomme ich sehr häufig in Gesprächen mit, dass es dann auch, wie du eben gesagt hast, Kunden einfach fordern. Ich möchte jetzt von dir wissen, wie viel CO2 steckt jetzt in der Schokolade beispielsweise oder in den Produkten. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man da immer berücksichtigen muss, oder? Kriegst du diese indirekte Verantwortung auch häufig in Gesprächen mit euren Mitgliedern?
Ich habe das Gefühl, dass die indirekte ist mehr Thema auf täglichen Business der Unternehmen als die direkte Betroffenheit. Weil okay. Die direkte Betroffenheit ist dann die Gesetzesbetroffenheit. Ja. Und für die, die keine Tochtergesellschaften haben in der EU, sind eher weniger betroffen. Aber die indirekte ist mega. Und die wissen teilweise nicht, wovon sie betroffen sind, weil ihre eigenen Kunden es zum Teil auch noch nicht wissen. Deshalb, da kommt tatsächlich eine Welle. Deshalb, da lohnt es sich, sich zu informieren und rauszufinden, wo liegen meine Prioritäten, wo bin ich am meisten betroffen. Weil alles gleichzeitig zu machen, macht ja eh keinen Sinn. Aber eine Orientierung mit, hey, welche Gesetze, weil du hast jetzt das Entwaldungsgesetz angesprochen, das Ökodesign-Thema kommt ja auch noch. Ja. Gut, diese, sag mal, Abgrenzung vom EU-Raum bezüglich Zölle und so weiter, da kommt auch noch einiges, aber das vielleicht etwas direkter. Aber diese beiden Sachen, da wissen die Unternehmen in der EU selber teilweise auch noch nicht, wovon sie betroffen sind. Gut, wenn wir dann wieder auf CSDDD reingehen oder auf genaues Ausarbeitung von den Standards bei ESRS, da ist auch noch einiges im Flux.
Ja.
Jetzt kann man zwei Sachen machen. Entweder ich setze mich hin und sage, weißt du was, ich lasse das alles mal über mich ergehen, die Suppe wird nicht so heiß gegessen wie gekocht. Stimmt übrigens auch, sie wird sicherlich nicht so heiß gegessen wie gekocht. Aber das wäre wieder das Zurückziehen auf der Couch. Oder auf dem Sofa.
Ich sehe dich schon in den Skistiefeln wieder.
Genau, weil es macht Sinn, seine Nachhaltigkeitsdaten mal auf einen vernünftigen Stand zu bringen, zu wissen, was passiert in meinen Lieferketten, wie mache ich das Datenmanagement dazu, weil es hört ja nicht mit der Regulierung auf. Es sind ja die Kundenanforderungen, Regulierung und so weiter. Wäre es nur das, wir sagen, okay, das Spannende dabei ist, es wird nicht nur ein Ding oder nur ein Standard sein. Weil da kommt der eine Kunde und du sollst Daten nach EcoVadis liefern. Okay. Oder das alles ausfüllen. Dann kommt der nächste, sagt, übrigens auf der sozialen Seite, da haben wir auch noch Integrity Next. Musst du auch noch machen. Oh, übrigens, der ganze Code of Conduct und so, den musst du so unterschreiben. Dafür brauchst du keine Daten. Ach so. Ja, übrigens, ich möchte auch noch von dir eine Zertifizierung sehen. Oder ich möchte von dir auch noch, mach doch mit ESG to go. Das ist dann ein typisches Schweizer Ding. Mhm. Und dann denkst du, ja, aber da muss ich jedes Mal was anderes machen. Nein, du musst nicht immer prinzipiell was anderes machen. Die Daten, die daran zugrunde liegen, das sind alles die gleichen.
Ja.
Es gibt andere Interfaces. Deshalb macht es sehr viel Sinn, deine Nachhaltigkeitsdaten zu sammeln, auch zu gucken, was du nicht hast, da Prioritäten zu setzen, das in ein vernünftiges System. Und das sind keine Excel-Sheets. Welches System, da bin ich dann, muss ich ganz ehrlich gesagt, etwas überfracht, aber da kann man wahrscheinlich mit euch mal reden, würde ich mal so vermuten, damit ich viel schneller auf die Anforderungen reagieren kann. Setzt aber voraus, dass ich die Daten dann irgendwann mich besorge und sie vernünftig zur Verfügung habe.
Ja.
Das ist viel wichtiger, als sich komplett bekloppt zu machen, an welche Regulierungen ich eigentlich, wo bin ich betroffen oder nicht. Das kommt dann danach, ist da sehr wichtig.
Mhm.
Übrigens ins Gefängnis fließt er erst nochmal nicht und die Bußen kommen auch erst später, wenn überhaupt. Deshalb nicht Entspannung, aber guck, dass du die richtigen Skischuhe und richtige Skier hast, bevor du auf der Piste gehst.
Ja, Ich glaube, das ist ein ganz zentrales und wichtiges Thema, was du eben gesagt hast, die Rolle der Daten in dieser ESG-Transformation, also in der nachhaltigen Transformation. Und dazu fallen mir zwei Momente ein, die ich ganz kurz skizzieren möchte. Das eine war neulich im Gespräch mit dem Nachhaltigkeitsteam einer großen Baumarktkette, die gesagt haben, die Regularien und Gesetzgebung, was sie erfüllen müssen, das haben sie gut im Griff. Sie wissen, was fachlich zu tun ist. Rechtlich auch haben sie sich abgesichert. Die große Herausforderung ist aber für die tatsächlich das Datenmanagement gewesen, weil es dann hingeht, woher bekomme ich überhaupt meine Daten? Sind meine Stammdaten, wo beispielsweise die Lieferanten gepflegt sind, sind die korrekt oder habe ich einen Lieferanten mehrfach angelegt? Und das sind wirklich Herausforderungen aus dem Alltag, die das Thema der Nachhaltigkeit am Ende des Tages doch auch wieder sehr stark aufs Thema der Daten zurückführen. Und deswegen gefällt mir es extrem gut, wie du es eben nochmal skizziert hast, auch aus deiner Perspektive. Und wenn ich nochmal an gestern denke, ans Forum Ö, da gab es auch einen Schlüsselmoment, den ich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch gern skizzieren möchte. Und zwar gab es da die Frage im Raum, also interaktive Fragerunde, und die Leute sollten sich immer hinstellen, wenn was zutrifft bei denen. Und dann gab es verschiedene Fragen, Nachhaltigkeit ist euch wichtig, der ganze Raum stand. Aber abschließend kam die Frage, wer hat seine ESG-Daten, also die nachhaltigkeitsrelevanten Daten im Griff? Und in dem ganzen Raum sind, glaube ich, von circa 200 Personen standen nur noch 3 plötzlich. Und das ist ein sehr, sehr dramatisches oder alarmierendes Signal, aber ich war nicht überrascht von dem Ergebnis. Wie ging es dir da?
Ich auch nicht. Es ist auch eine Herausforderung. Mhm. Vor allem, so, und ich bin hier nicht der Spezialist. Ich sehe das nur von draußen. Auf der einen Seite soll man sich nicht wahnsinnig machen. Das ist wichtig. Auf der anderen Seite muss man schon einen relativ ganzheitlichen Blick auf die Thematik haben, damit ich weiß, okay, wo will ich langfristig hin? Wie soll das ungefähr aussehen? Was muss ich ungefähr dann da machen? Aber dann kommt die große Herausforderung, wie mache ich das Schrittchen für Schrittchen?
Ja.
Weil das spüre ich bei den Unternehmen, vor allem bei den mittelgroßen und etwas kleineren. Früher habe ich immer Tsunami gesagt, wenn ich hier so mehr Skifahren und Schnee bin, eine Lawine. Und die sind teilweise gelähmt.
Mhm.
Und da braucht es eine vernünftige Priorisierung, ob das jetzt da eine Wesentlichkeitsanalyse ist oder eine Materialitätsanalyse oder so. Das ist mir ehrlich gesagt erstmal Schnurz. Hauptsache, es wird vernünftig priorisiert, wo ich Schritt für Schritt mit dem Blick aufs Ganze das angehen kann.
Mhm.
Und das ist auch eine Reise. Und auch was wichtig zu verstehen ist, auch wenn der Druck groß ist von den Kunden. Ich weiß, das war, glaube ich, im Schluss-Keynote. Man kann als Lieferant nicht alles sofort liefern.
Ja.
Das muss im Dialog mit dem Kunde einfach besprochen werden. Der erste Reflex vom Kunde ist, gib mir alles das.
Mhm.
Ich kenne Unternehmen, Zweifel macht das sehr aktiv. Mhm. Die gehen auf ihre Kunden zu und setzen ganz genau mit denen zusammen, sagen, so, was brauchst du wirklich? Wozu und wann? Und wie setzen wir dieses System auf? Und dann stellt sich übrigens ganz schnell heraus, dass der Kunde eventuell auch noch erstmal gar nicht weiß, was Sache ist. So, welche Vorteile hat das? Der Zeithorizont wird etwas länger.
Ja.
Und zweitens, es baut einen Dialog auf, was ja wieder zu einer besseren Kundenbeziehung führt und so weiter und so fort.
Absolut.
Jetzt habe ich noch was anderes reingebracht gerade, außer Datenmanagement, nämlich das Thema Prozesse.
Mhm.
Weil letztendlich Datenmanagement und die, ob es dann Nachhaltigkeitsprozesse oder Geschäftsprozesse sind, generell, das ist nicht trennbar. Weil eigentlich bilden die Daten teilweise die Prozesse ab.
Hoffentlich.
Frag da mal die ISO-Zertifizierer, wie oft das dann auch wirklich der Fall ist. Oder die gerade Zertifikat gehabt haben. Das ist wieder eine andere Story. So, diese Themen sind auch wirklich sehr wichtig.
Mhm.
Auch hier kann man uns wieder von zwei Seiten nehmen. Oh my God. Oder, oh, Moment, ich muss sowieso. Ist das vielleicht für mich eine Chance, mein Business generell besser zu machen?
Du hast schon wieder die Skistiefel an, ich sehe es förmlich.
Die schon auf der Piste.
Ja, und dazu möchte ich auch ausdrücklich werben, und ich glaube, das kommt auch in unseren Podcast-Gesprächen immer sehr deutlich rüber. Die Frage, ob man das machen soll, die stellt sich, glaube ich, nicht mehr, sondern die Frage ist nur, wie schnell und wie aufrichtig gehe ich diese nachhaltige Transformation an? Und ich glaube, wenn ich es sowieso schon angehen muss, dann doch bitte so, dass ich die Chancen für mich als Unternehmen da auch wahrnehme. Und jetzt, wie du vorhin gesagt hast, Beispiel Zweifel, ist Schweizer Unternehmen, die machen Chips zum Essen. Und ja, das sieht man, wenn die regelmäßig ihre Kunden befragen, dann sorgt es ja auch für eine Verbesserung der Kundenbeziehung, solange es die Kunden nicht nervt. Aber wenn das in einem Zusammenarbeitsmodus ist, und das machen wir auch üblicherweise in Projekten, dass wir wirklich die Betroffenen zu Beteiligten machen und das Ganze als Teamwork begreifen. Weil also kein Unternehmen ist alleine in dieser Welt. Die Lieferkette besteht aus Teamwork, sonst würde sie nicht funktionieren. Und warum dann nicht diese beispielsweise diese Themen, die man reporten muss, dann gleich so verbinden, dass man auch die Beziehung stärkt Richtung Lieferanten und auch Richtung Kunden?
Es geht noch viel weiter. Ja, abgesehen von der Tatsache, dass die Kunden auch eine Menge davon lernen, weil die sind zwar eigentlich in der Machtposition, aber haben auch
ihre Verpflichtungen.
Nicht nur ihre Verpflichtungen, aber auch das Pulver nicht alle selbst erfunden.
Ja.
Oder die Weisheit mit Löffel gefressen, genau danach habe ich es so. Die Chancen von vernünftiges Datenmanagement sind natürlich vielfältig.
Mhm.
Ich meine, möchte da jetzt nicht allzu weit drauf eingehen, das ganze Thema Business Model Change, Thema Kreislaufwirtschaft, was noch eben kommt, weil da muss ich auch wissen, was ist wo und was passiert und. Aber mich hat gestern ein Ding wirklich aus den Socken gehauen. Ich weiß nicht, ob du das noch erinnern kannst. Ich habe da nochmal nachgefragt, als Steffi von Griff Synergy diese italienische Daten gezeigt hat bezüglich Unternehmen, die ihre Prozesse und ihre Daten im Griff haben, dass die im Generellen niedrige Zinssätze oder niedrige Gebühren für Finanzierung bezahlen.
Mhm.
Und nicht, weil sie jetzt per se dadurch ein Rating bei einer Bank, also ein Nachhaltigkeitsrating getroffen haben, sondern weil sie ihre Prozesse besser im Griff haben. Sie wissen besser, wann sie bezahlen müssen. Und ja, sie werden auch bestimmte Ratings wahrscheinlich erzielen und haben dadurch niedrigere Finanzkosten.
Ups. Plötzlich wird es interessant für viele Rechner.
Ups, ist vielleicht auch der CFO mal interessiert.
Ja.
Oder so.
Ja.
Bedeutet aber, dass es nicht ein Automatismus, wir machen mal ein Projektchen und hoppala, da ist es, sondern das ist dann tatsächlich, ich muss Schritt für Schritt diese Daten und diese Prozesse anschauen. Und irgendwann, wir reden über General Management 101.
Mhm.
Ja, wie habe ich die verschiedenen Sachen verknüpft in meinem Unternehmen? Da spielt Strategie eine Rolle, da spielt Marketing eine Rolle, Kundenmanagement, Lieferkettenmanagement, bla bla bla.
Da habe ich ganz kurz den Brandmanager wieder entdeckt.
Ja, natürlich. Letztendlich, deshalb ist es auch so, dass einer der größten Probleme von der Nachhaltigkeitsszene ist, dass die meisten Nachhaltigkeitsmanager auf einer Insel sitzen. Im Unternehmen.
Ja.
Ja, mach mal. Was brauchst du noch? Zwei andere Headcounts? Ja, hier, bitte, mach mal. Funktioniert nicht. Solange das nicht integriert ist im Gesamtmanagement. Ich meine, Verkauf, natürlich, es gibt Verkäufer oder Verkäuferinnen. Es gibt Marketingmanager, Marketingmanagerinnen. Es sind auch Abteilungen und Funktionen.
Ja.
Aber die sind irgendwo, ist das Gesamte oder die Finanzströme, was auch immer, oder Produktion, weiß der Geier was. Ist alles verknüpft.
Mhm.
Nur diese Nachhaltigkeitsmanager sitzen auf einer Managerin, sitzen auf einer Insel.
Und spannenderweise fällt mir da jetzt gerade auch wieder ein Gespräch ein mit dem Leiter der Nachhaltigkeit von Zweifel, der seine Daten ja im Griff hat, er ist aufgestanden.
Ja, Cedric kann das.
Genau. Ich habe ihn und seine Kollegin dann gefragt, woran liegt es? Und ein wichtiges Thema, was er mir gesagt hat, wir werden ernst genommen im Unternehmen. Und das ist, glaube ich, was du eben skizziert hast, wenn das einfach zwei, drei arme Menschen sind, denen keiner zuhört, denen keiner Sachen und Daten zuliefert, dann ist das einfach eine verdammt schwierige Sache, weil dann kein Teamwork erkennbar ist und all die Daten, die ich brauche im Kontext der Nachhaltigkeit, ob sie aus dem Einkauf sind, aus dem Personalwesen, aus dem Energiemanagement, die kann ja keine Person alleine generieren. Ich denke da auch an das Gespräch mit Lutz Fricke bei uns im Podcast, der gesagt hat, wie er dann von den verschiedenen Standorten die Daten benötigt hat und dann in den Keller gelaufen ist, ins Archiv und die sich auf dem Papier zusammengesucht hat. Wenn er nicht weiß, wo er die findet, dann kriegt er die Daten nie und kann sie nicht Richtung Kunde kommunizieren, Richtung Gesetzgebung und hat dann auch nicht die schönen niedrigen Gebühren bei der Finanzierung, von denen du gerade gesprochen hast.
Ja, und noch ein anderer negativer Nebeneffekt ist, dann hat er die für Kunde X hat er sie geholt, wahrscheinlich nicht aus dem Keller, sondern bei seinen Kollegen Und dann 3 Tage später kommt er wieder mit ähnlich gelagerten Fragen für eine andere Kunden, die aber gerade etwas anders.
Exakt.
Und irgendwann sagen dann die anderen, was soll das?
Ja.
Da sind wir wieder, haben wir den Kreis wieder geschlossen zu ganzheitliches Datenmanagement.
Ja.
Und verknüpft mit den Prozessen, damit man die Daten abrufen kann. Ja. Und dann beliebig anpassen, da wo es hingeht.
Absolut. Und das sind auch viele Gespräche, die aktuell mein Kollege Matthias, der bei uns den ganzen Bereich von Daten und künstlicher Intelligenz verantwortet, der ist in vielen Gesprächen, wo sich Unternehmen jetzt fragen, wie schaffe ich es denn, so eine Datenplattform zu sammeln oder zu bilden intern, sodass ich nicht bei jeder Anfrage wieder den Facility Manager anrufen muss, sondern dass er einmal die Daten reportet gegenüber dieses Datenhubs und dann werden sie automatisiert in der richtigen Qualität, im richtigen Zyklus ausgespielt zum verschiedenen Bericht. Und das ist auch beispielsweise bei Lutz, denke ich gerade wieder, der hat es ausgeziert, dass das jetzt gerade eine Bemühung ist, bei denen im Unternehmen diese Datenplattform herzustellen für die ESG-Daten, dass ich sie dann eben für die verschiedenen Anlässe auswerten kann. Automatisiert in der richtigen, im richtigen Format, in der richtigen Qualität. Und das ist aber auch kein Mini-Projekt, sondern das ist eine strategische Entscheidung, die da umgesetzt werden muss.
Ich war, glaube es war letzte Woche, im Rahmen einer Tätigkeit, die ich mache für ein Label hier in der Schweiz, das heißt Ökoprofit, eine Betriebsbegehung, Zertifizierung ist es nicht, es ist eine Betriebsbegehung. Und dieses Unternehmen hat mir gerade erzählt, ja, wir sind ein bisschen zurück, weil wir haben viele wichtige Entscheidungen da stehen. Deshalb konnten wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit noch nicht so beschäftigen. Ich sage, aha, was steht dann so an? Ja, sagt er, wir stellen jetzt auf ein neues ERP-System um. Ich sage, aha, ja, was für ein ERP-System macht ihr dann? Ja, wir machen jetzt Microsoft Dynamics. Ich sage, okay, wunderbar. Und was war mit Nachhaltigkeit? Ja, das bleibt etwas zurück. Ich sage, nein, ihr habt jetzt eine
recht.
Mega Chance jetzt. Ja. Gerade wo ihr das System neu aufsetzt und hoffentlich nicht zu custom-made, weil dann habt ihr noch viel Spaß, aber ist ganz standardisiert, super. Ich kenne mich jetzt mit Dynamics nicht aus und das Thema SAP lasse ich jetzt erstmal sein. Aber ich sage, hey, geh doch mal gucken, gibt es da Add-ons oder gibt es da Module, die gerade diese Nachhaltigkeitsthemen abdecken? Weil jetzt habt ihr eine einmalige Chance, wo ihr die ganzen Prozesse mit Daten hinterlegen muss oder die Prozesse anpassen muss. Jetzt habt ihr eine Mega-Chance, das direkt im ERP zu integrieren. Hey, der Holy Grail.
Ja, absolut. Mal wieder ein schönes Beispiel, wie man das Ganze auch als Chance begreifen kann, aber häufig braucht es da eben von außen so einen kleinen Gedankenstups, um dieses Mindset auch ein Stück weit ändern zu können, um zu sagen können, wenn ich es jetzt schon angehe, dann mache ich doch so, dass ich dann in Zukunft noch besser dastehe. In vielerlei Hinsicht, nicht nur digital, sondern auch nachhaltig als vor dem Projekt. Deswegen hoffe ich, dass er es entsprechend so umsetzt.
Ich hoffe es auch. Ich werde es nächstes Jahr sehen, weil es war eine Anforderung, die wir dann für die Labelvergabe dann gegeben haben. Mhm. Aber ja.
Olmar, wir haben jetzt viele Themen behandelt. Anfangs deine Reise von Holland auf dem Fahrrad.
Nee, ich bin nicht mit dem Fahrrad hier hingekommen.
In die Schweiz auf dem Skier vom Forum Ö, von den Regularien, die jetzt in der Schweiz umgesetzt werden müssen, direkt oder indirekt, und vom Forum Ö von gestern. Welche Eindrücke würdest du denn abschließend den Zuhörerinnen und Zuhörern von gestern vom Forum Ö denn gerne mitgeben? Welche Tipps hast du da noch für die?
Erstens, ich glaube, das ist aber so ein bisschen die Spirit von ÖBU generell. Ja, es sind ernsthafte Probleme, aber geh sie positiv an als Chance, und das klingt so wie ein Floskel. Wir haben kein Problem, wir haben nur Herausforderungen. Nee, das mag ich auch nicht. Natürlich haben wir Probleme, das ist schon richtig. Aber trotzdem, das Mindset sollte schon sein, hey, lass uns versuchen zu lösen und lass uns das auch mit Leichtigkeit machen, weil sonst verbeißen wir uns nur. Ja. Das ist das eine. Und ich weiß es. Das sind jetzt keine neue Erkenntnisse. Diese sind schon Tausende, Zehntausende Jahre alt eigentlich. Das andere, was ich auch, das habe ich dann gelernt, das war eine Aussage von jemand, der, sie hat einen Vortrag gegeben am Sustainable Procurement Day, auch eine Veranstaltung von uns. Und sie sagte, in diese ganze Nachhaltigkeitsthematik ist im Moment die Devise done not perfect. Mhm. Ja, und das ist wichtig, auch wenn wir natürlich bei Datenmanagement ist schon wichtig, dass da kein Garbage in, Garbage out passiert. Und das ist natürlich eine Genauigkeit, aber man muss nicht alles sofort machen.
Ja.
Deshalb dieses Done, Not Perfect ist sehr, sehr wichtig.
Mhm.
Und keine Panik schieben, sondern Schrittchen für Schrittchen. Nachhaltigkeitsmanagement ist nicht anders als Management per se oder mhm. Unternehmertum. Was ist das Ziel? Prioritäten setzen und Schritt für Schritt umsetzen. Und
walk the talk.
And then, of course, walk the talk.
Das ist eine Redewendung, die ich sehr stark mit dir verbinde. Seitdem wir uns kennen, höre ich das immer wieder, walk the talk, und da ist ganz viel dran.
Ja. Und ich habe noch ein Ding, habe ich dann, das hatte ich dann auf Englisch mal gesagt, gestern noch am Ende, weil das ist noch wichtig. Wir reden natürlich, wir haben gestern auch sehr viel über Chancen, Business-Chancen gesprochen.
Ja.
Und dann sagt, ja, aber ihr seid doch für Nachhaltigkeit, das ist doch auch eine Verantwortung, und die planetare Grenzen sollten wir nicht überschreiten und so weiter. Sicher.
Mhm.
Die Chance, die wir jetzt haben, vor allem mit allen Möglichkeiten, die wir jetzt über Digitalisierung und Sonstiges haben, ist diese, wir können die Chance jetzt wahrnehmen, Verantwortung und Chancennutzung gemeinsam zu verbinden oder gemeinsam zu machen.
Ja.
Oder auf Englisch gesagt, using opportunities and taking responsibility can and should go hand in hand.
Ja.
Ja. Warum wollen wir das immer trennen? Ich weiß, warum wir das immer trennen wollen, weil wir haben es ja früher nicht gelernt. Ich auch nicht. Milton Friedman hat uns was ganz anderes gesagt. The business of business is doing business. Aber zum Business gehört jetzt die Nachhaltigkeit.
Ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank dir für diese Einblicke und auch nochmal für die kurze Zusammenfassung. Und wer noch mehr über die EU-Regularien und die Auswirkungen auf Schweizer Unternehmen erfahren möchte, der kann natürlich auch in unserem Webinar nochmal nachhören. Wir nehmen das heute Nachmittag gemeinsam mit MME und auch mit euch zusammen. Nehmen wir ein Webinar auf, wo wir das nochmal in Kontext setzen, wo wir auch Einblicke geben, noch viel konkreter werden in solche Projekte, CSRD-Umsetzung, auch EUDR, also die Entwaldungsverordnung, da Tipps und Tricks teilen, also worauf kommt es an in diesen Projekten dann, dass die erfolgreich werden. Ich glaube, das ist eine schöne Ergänzung dann auch nochmal zu unserem Gespräch, das wir jetzt heute führen konnten im Kontext des Forum ÖS. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei dir für deine Bereitschaft, für die offenen Worte und für das Betonen der Chancen immer wieder bedanken.
Gern geschehen.
Und abschließend, Olmar, vielleicht noch ein Gedanke. Ich mache mir ein bisschen Sorgen über dich und deine Zukunft, wenn wir uns jetzt mal die planetaren Grenzen anschauen, sehr ernstes Thema, und wir sehen, wie der Klimawandel fortschreitet. Wo willst du dann in Zukunft noch Skifahren?
Ich glaube, das ist der Grund, warum ich so motiviert bin für diese Thematik. Ich bin einfach sauer, dass das mit dem Skifahren nicht mehr so klappt. Ist eine sehr gute Frage. Vielleicht, ja.
Dann doch das Fahrrad.
Ist auch schön. es gibt mittlerweile, ich habe es ja gelernt, auf Dry Slopes. Vielleicht muss ich wieder zurück zu den Dry Slopes.
Back to the roots.
Genau.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, hier ist jetzt nochmal diese Leichtigkeit rausgekommen bei dieser ernsten Thematik. Ich glaube, genau das benötigt es. Ich möchte mich, wie gesagt, ganz herzlich für deine Zeit und für das Gespräch bedanken und freue mich weiter, dich auf euren Events zu sehen, und möchte auch auf jeden Fall nochmal Werbung für machen, sich ÖBU mal anzuschauen. Wir werden das in den Shownotes verlinken, vielleicht auch die Seite zum Forum Ö, wo nochmal die Impressionen auch dargestellt werden. Und ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
www.oebu.ch.
Perfekt. Danke dir. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war mal wieder eine lehrreiche und inspirierende Folge des TwinSides Podcasts mit Olmar Albers. Wir haben von ihm erfahren, wie es um das nachhaltige Wirtschaften in der Schweiz steht, welche Chancen Nachhaltigkeit und Digitalisierung mit sich bringen und was er für die eigene Transformation empfiehlt. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim TwinSides Podcast von Essentri.